Ja, Halleluja, Gott ist groß und Gott ist gut. Und trotzdem haben wir manchmal unsere Lebensprobleme. Mein Thema heute lautet neue Kraft schöpfen oder stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Ich muss nicht Hochdeutsch reden, oder? Oder? Also, es tönt gleich Schweizerdeutsch. Kommt nicht drauf an. Aber ich habe eine spezielle Halskrankheit und darum verstehen Sie nicht alle ganz gleich gut. Also, ich freue mich mächtig jedes Mal, wenn ich da sein darf. Das weckt so viele Erinnerungen. Und ehrlich gesagt, ist der bei dir auch ein bisschen ambivalent? Hat natürlich Zeiten gegeben, da war das alles voll gewesen. Und ich habe immer gesagt, solange ich da war, ist es uns geraten, alle Jungen zu behalten. Die Jungen sind weiter in der Gemeinde. Sie sind als kleine Babys auf die Welt gekommen, aber sie sind nach 20 Jahren noch da gewesen. Und das ist so fantastisch. Hoppla. Aha, soll ich da bleiben? Das ist so fantastisch, wenn es einer Gemeinde gelingt, dass sie die Jungen behalten kann. Und darum habe ich eben die auch natürlich ein bisschen ein weinendes Auge, wenn ich da wieder komme. Aber ich bin sicher, dass ganz, ganz viele Junge an anderen Orten im Einsatz sind, wo Früchte von dieser Gemeinde sind und ihren guten Platz einnehmen. Da bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, dass Gott mit dieser Gemeinde auch noch etwas im Sinn hat. Und darum freue ich mich, hier zu sein. Und ich hoffe, dass diese Predigt auch Mut macht. Es ist ja schon schön, wenn man hier reinkommt, nachher lesen wir, weil wir uns auf diesen Herrn verlassen, dürfen wir zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott treten. Das wäre ja schon eine Predigt für sich. Also, der Text, den ich möchte lesen, finden wir im Hebräerbrief, im 12. Kapitel. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen, wenn ihr die paar Verse lesen. Hebräer 12, 1 bis 3 und 12 bis 13. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dir jetzt, Heiliger Geist, dass du das Wort uns lebendig machst, dass wir es nicht nur mit dem Kopf begreifen, sondern auch mit dem Herz und dass es Auswirkungen haben in unser ganz praktisches Leben. Ich lobe und preise deinen Namen. Amen. Ist nur ums Ausrichten, glaube ich. Chef Operator macht das gut. Wer kennt das Gefühl nicht? Die Luft ist raus, wir sind auf den Felgen, so richtig müde. Gibt es jemanden, der das noch nie erlebt hat? dann müsste sich fast die Frage gefallen lassen, ja, ob er sich dann jemals so neu mehr richtig ins Zeug gelegt hat. Und dass er darum das Gefühl gar nicht kennt, dass man richtig auf den Stümpen ist, weil man sich eben, weil man richtig Einsatz gebraucht hat. Wir sind als Menschen so konstruiert, dass wir eine Aktivphase brauchen und eine Erholungsphase. Sogar die Welt ist so gemacht, mit Tag und Nacht. Und ich glaube, es geht uns alle an. Wir alle brauchen unsere Ruhephase zwischen ihnen. Das haben wir sogar bei Jesus gesehen. Von ihm heisst es, und er ist ja unser vollkommenes Beispiel, dass er müde geworden ist. Dass er genau gleich die Hitze vom Tag gespürt hat. Die Anstrengung gespürt hat. Und dass auch er Erholungsphase gebraucht hat. Und er sich die auch genommen hat. Es ist vollkommen normal, also, dass wir müde werden. Und wir können in diesem Zusammenhang vielleicht von einer gesunden Müdigkeit reden. Wenn ich auf den Stümpen bin, aber ich bin zufrieden auf den Stümpen, weil etwas entstanden ist, weil ich etwas auf die Beine gebracht habe, weil etwas, ja, dann ist es ein gesundes Gefühl. Dann müde sein, oder? Aber vielleicht kennen wir auch ja auch die andere, zweite Art müde sein, wo man so vielleicht auf einen Tag zurückschauen und denken, hey, was ist auch heute gewesen? Irgendwie ist der Wurm drin gewesen, ich bin zwar müde, aber ja, einfach unbefriedigend. Es gibt die ungesunde Art von ermüdet sein und dann sich niederschlägt in Frustration, Niedergeschlagenheit bis zur Depression. Ich arbeite immer noch mit dem Teilpensum im Bründliacker. Und dort habe ich in der Seelsorge ganz viele Leute, die Probleme hatten oder immer noch haben in ihrer Jugend und die genau mit diesen Symptomen zu kämpfen haben. Depressionen, die jeden Tag einfach schwarz aussehen. Und wo Hoffnung so weit weg scheint. Und ich sehe es als meine Aufgabe, ihnen genau von dieser Hoffnung zu erzählen. Hey, der Tunnel hat mal ein Ende. Es gibt ein Nachher. Jesus hat uns in seine Nachfolge berufen. Und wenn wir Jünger sind, Jüngerinnen heute, das Gestör mit dem Geschlecht, also, dann erleben wir beides. Dann erleben auch wir, dass wir müde werden. Ganz normal. Wenn wir jetzt Vollgas geben. Und ich würde jetzt behaupten, dass auch wir können beide Arten von müde sein erleben. Burnout ist so etwas, wo man sagt, die Leute, die das erleben, wo oft mal einfach wie nichts mehr geht, weil der Körper rebelliert, weil irgendwie gewisse Schranken überschritten worden sind, die haben einmal gebrannt. Und die haben vielleicht einmal so bei den Kerzen so gebrannt, dass man nicht auf beiden Seiten angezündet hat und dass eines Tages einfach Schluss war. Unser Bibelwort zeigt uns, wie wir wohl müde werden, auf beiden Arten, aber wie wir wieder neu können, zu Kräften kommen können. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen. Und ich möchte in dem Text, den wir miteinander gelesen haben, auf ein paar Punkte eingehen. Im 11. Kapitel werden so Glaubenshelden vom Alten Testament von ganz am Anfang bis Anfang des Neuen Testaments werden aufgereiht und aufgezählt. Und das 12. Kapitel, das ich jetzt angefangen habe zu lesen, fängt mit dem Satz an, darum auch wir. Es nimmt Bezug auf das und sagt, darum auch wir haben ähnliche Glaubenserfahrungen gemacht. Und darum auch wir, heisst, auch wir stehen im Kampf. Das ist die erste Aussage. Uns ist ein Kampf verordnet. Es heisst sogar, der Kampf ist uns aufgetragen und verordnet. Hast du das schon mal so realisiert? An der Evangelisation könnte man jemanden meinen, entscheide dich für Jesus und dann ist alles super. Dann hast du die Probleme endlich gelöst, oder? Und der Text sagt, dass wir in einem Kampf stehen und dass der Kampf normal ist für einen Nachfolger von Jesus. Er ist uns auftreten und er ist uns verordnet. Er ist unausweglich. Und es ist vielleicht einfach einmal ganz hilfreich, das nur zu wissen. Dann können wir es anders einordnen. Wenn man die Idee hat, ich werde Christ und dann ist alles auf Wolken 7 oben durch, dann sind wir dauernd frustriert und enttäuscht. Aber lese mal ein bisschen die Biografie von Paulus und du wirst sehen, wie viele Probleme das der Mann hatte. X-mal ausgepeitscht worden, gesteinigt worden, Schiffbruch erlitten, denunziert durch eigene Brüder und. Kampf pur. Vielleicht ist der Gedanke, im Kampf zu stehen, für dich nicht sehr sympathisch. Ist mir eigentlich auch nicht. Was es darum gegangen ist, vor manchem Jahr, ein halbes Jahrhundert tatsächlich, mit Stellen fürs Militär, habe ich mich zur Sanität gemeldet. Ich habe extra lausige Leistungen gebracht im Weitwurf und so weiter, dass ich nicht so gut bin, weil ich bin recht fit war dann, dass sie mich gedacht haben, nehmen sie mich nicht in der Sanität. Weil ich viel lieber mit der Sanitätstasche Dienst tun, als mit dem Gewehr. Und ich habe es eigentlich auch nicht bereut. Gleichzeitig laufen im Moment in den Medien hören wir immer wieder von militanten, fundamentalistischen Gruppierungen. Und zu denen wollten wir ja auf keinen Fall gehören. Darum sind aus unseren Liedtexten auch Strophen verschwunden, die Jüngeren, die vielleicht gar nicht mehr kennt, was heisst, vorwärts Christi Streiter und wir ziehen in den Kampf, haben wir auch gesungen als Lobpreislieder. Gehört man heute nicht mehr. Uns ist der Kampf verordnet und der Kampf ist Realität, ob uns das passt oder nicht. Gute schweizerische Neutralität hilft uns in diesem Punkt überhaupt nicht weiter. Aber natürlich ist nicht der Kampf mit Maschinengewehr und Handgranaten gemeint. Wir kommen dann nachher noch drauf. Aber der erste Punkt ist einfach der mal, uns ist ein Kampf verordnet. Der zweite Punkt, den ich darauf kommen möchte, ist, du bist nicht allein. Ich stelle immer wieder fest, dass es viele Menschen gibt, die, wenn sie auch Christen, eben, wenn sie irgendein Problem haben, dann haben sie das Gefühl, ja, sie seien der Erste, und wo das durchmacht. Und wenn man nachher im Gespräch kann vermitteln, ja, hey, was du erlebst, ist eigentlich normal. Da streiten zwei Mächte miteinander um dein Herz. Also, du bist überhaupt nicht abnormal, wenn du gewisse Knöte hast. Aber geh deinen Weg. Aber stattdessen, dass wir das realisieren, gibt es viele, die sich nachher zurückziehen. Sie werden einsam, verlassen und fühlen sich minderwertig und frustriert. Und sie geben sich selber andauernd negative Feedback. Kennt ihr das? Ja, wenn man immer sich selber beurteilt, du bist doch ein Bumpi. Hey, das war wieder völlig daneben. Das ist nicht unbedingt das, was uns hilft, als fröhlicher Christ Licht und Salz sein, oder? Ich nenne das das alte Lied. Und die Bibel redet von einem neuen Lied, das wir anstimmen sollen. Und das klingt schon eher, wie wir es im Lobpreis gehört haben. Aber Lobpreis mit offenem Herz kann nur der, wo da innen vorher nicht irgendwelche Staus hat oder Herzgefäße, die zu sind, sondern wo das Zeug offen ist. Offen auch gegen den Himmel. Aber der Punkt, wo mir da wichtig ist, realisiert, dass du bist nicht allein. Und darum heißt es in diesem Text, wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Also, warum redet der Text von dem? Weil es eben Realität ist. Und auch da hat es schon gebraucht, dass man Christen ermutigt, hey, vergiss nicht, wir sind umgeben von einer riesen Schar von Zeugen, die mit ihrem Leben, leset mal das noch im vorherigen Kapitel, wo mit ihrem Leben bewiesen haben, dass es möglich ist, im Glauben den Sieg zu erringen, im Glauben zu überwinden, dass es möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Im 11. Kapitel wird übrigens auch der Glaube definiert. Ich erlebe immer wieder, dass die Leute, wenn man nur von Glauben redet, dann hat es da alle möglichen Bilder. Ich glaube, dass morgen schön Wetter ist. Oder ich glaube, dass das hält. Ziemlich stabil. Aber ich würde eher lieber vom christlichen oder vom biblischen Glauben reden. Und der wird da definiert. Und da heißt es zum Beispiel, auch im 11. Kapitel, im 1. Vers, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich lese es noch einmal. Das ist ziemlich nicht ganz so einfach. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, es ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Anstatt von Glauben könnte man auch von Vertrauen reden. Vertrauen auf etwas, was man hofft und nicht sieht und doch fest daran halten tut. Im Vers 6 wird der Glaube übrigens noch genauer definiert. Und das ist ganz spannend. Da steht nämlich dort, ohne Glauben oder eben Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hast du gewusst? Ohne Glauben, ohne Gott wirklich zu vertrauen, ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Ist eigentlich logisch, wenn man ein bisschen nachdenkt. Also Gott möchte ja, wie ein Vater, eine offene Beziehung zu seinen Kindern haben. Und wenn seine Kinder ihm immer eigentlich nicht richtig vertrauen, dann schmerzt ihn das. Es geht noch weiter, die Definition, die ist ganz spannend. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Eine eigenartige Formulierung, oder? Aber sehr tiefgründig. Wer zu Gott kommen will, muss zwei Punkte beachten. Der erste Punkt heißt da, er muss glauben, dass es ihn gibt. Das ist eigentlich ja logisch, aber als ich mein Leben Jesus übergeben habe, bin ich nicht so sicher. Ich habe in etwa gebetet, Herr, wenn es dir gibt, dann möchte ich, dass du mein Herr wirst. So ungefähr in den Gedanken. Und der zweite Punkt, er muss darauf vertrauen, dass Gott gut ist. Hey, Gott ist gross, aber auch gut. Und dass er es gut mit uns meint und die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wow. Das ist ein genialer Vers. Und schaut, eigentlich ist das Wie gesagt, logisch. Aber der Kampf hat schon angefangen im Paradies. Wisst ihr mit welchem Satz? Sollte Gott gesagt haben. Dort ist schon einer gekommen, der Zwietracht, Zweifel hineingesagt hat oder probiert hineinzusagen. Ja, was? Der darf nicht von dem Baum vom Leben nehmen. Ja, nein. Sollte Gott wirklich euch das vorenthalten? Dort wird schon ganz, ganz fein. Und Satan ist perfid. Er tut nicht einfach mit plumpen Lügen operieren, sondern mit Halblügen, Viertellügen. Und einfach ganz, ganz fein immer so ein bisschen Zwietracht in sein. Sollte Gott gesagt haben. Und dort hat eigentlich der Kampf schon angefangen. Und das erste Paar ist darauf hineingehauen. Er denkt, ja, es ist so verlockend. Und dann haben wir die Erkenntnis von Gut und Böse, hat sich übertöpeln lassen. Weil es darauf hineingeht, ist, dass Gott eben doch nicht ganz gut ist. Nach dieser Definition vom Glauben, wenn ich sie jetzt so ein bisschen probiert habe darzustellen, hat es nachher im Vers 11 oder im Kapitel 11 eben eine ganze Anzahl von Beispielen, von Menschen, die wirklich ihr Vertrauen ganz auf den Gott gesetzt haben. Und sie haben es zum Teil mit dem Leben gezahlt. Die einen sind wunderbar gerettet worden, haben wir auch im Neuen Testament. Petrus wird aus dem Gefängnis gerettet, denn Johannes ist ein Kopf kürzer gemacht worden. Aber letztlich haben sie das Ziel erreicht. Die paar Jahre hier auf dieser Welt, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das ewige Leben, da kommen wir noch drauf. Das Fazit von diesem Punkt heisst, du bist nicht alleine. Es gibt ganz Haufen Zeugen, die den gleichen Kampf kämpfen und gekämpft haben und überwunden haben. Und auch du wirst in diesem Kampf können überleben und ihn positiv durchleben. Das bringt uns zum Punkt 3, kämpfe den guten Kampf. Vor ein paar Wochen war die Olympiade in Paris. Ihr kennt die Bilder, wie die Fackeln nachher durch verschiedene Länder, glaube ich, durchgetragen worden ist, bis sie nachher in Paris entzündet worden ist, im grossen Feuer. Und man hat sie sogar in der Nacht gesehen. Und mir ist dann nachher wie so das Bild gekommen, dass wir selber auch Lichtträger sind und das Licht weitergeben. Und dass so Israel die Feuersäure hatte, die sogar in der Nacht dann geleuchtet hat. Nicht, dass es genial ist. Bilddunkt von. Und der Apostel Paulus hat überhaupt gern den Sport genommen, um ihn als Bild zu brauchen für die Nachfolge von uns. So sagt er zum Timotheus, zu seinem Ziehsohn, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ringe das ewige Leben. Dazu hat Gott dich berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Ich finde es cool, dass da vom guten Kampf die Rede ist. Zudem fordert Paulus Timotheus auf, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also es geht nicht um ein Trauerspiel. Schaut auch da wieder den Vergleich zu Olympia. Kein Athlet, das würde ich jetzt behaupten, ist dort schlussendlich vertreten gewesen, wenn er nicht mit dem ganzen Herz dabei war. Da ist so viel Investition, so viel Training, auch Herztraining dabei und so ein klares Ziel vor Augen, dass keiner einfach per Zufall an dieser startet, an der Olympiade. Und der Paulus geht nachher noch weiter und sagt, lauft so, dass ihr den Siegeskranz erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Da nimmt er wieder das Beispiel vom vom Sport und sagt, und das war dann Mode, auch die Kämpfe, also in dieser Arena. Hey, die setzen sich ein, die haben alles. Die tun auch, sich enthält sich aller Dinge, die auf gewisse Sachen verzichten. Nicht, weil sie vielleicht per se schädlich sind, sondern weil sie sich abhalten auf die Fokussierung auf das eine Ziel. Und da tut uns der Paulus sagen, hey, und schaut, die alle machen das wegen einem vergänglichen Preis. Das hat dann auch schon so, ja, sind gekrönt worden, oder mit Lorbeerkränzen, oder was auch immer. Aber es ist ein vergänglicher Preis. Schaut am Roger Federer, auch seine Pokal, die werden eines Tages in einem Container landen. 2-3 Generationen später, was will der da mit 30 Pokal, also ja, 100 Pokal. Ist alles vorbei. Kein Mensch redet mehr davon. Und am Anfang merkt man, das ist die Welt. Es gibt nichts Größeres. Kabis. Es gibt etwas Größeres. Und das ist das unvergängliche Erbe, das wir vor uns haben. Und das sollen wir immer wieder einfach vor Augen haben. Das wollte ich so den Text auch vor Augen malen. Hey, vergesst nicht, um was das es geht. Das bringt uns zum nächsten Punkt, den ich schon ein bisschen angetönt. Leg alle Ballast ab. In jungen Jahren, ist auch schon wieder eben, ist unglaublich, ich kann sagen, vor einem halben Jahrhundert, vor 50 Jahren, habe ich in der Frauenfelder ein paar Mal gemacht. Dann noch mit Rucksack und Karabiner. Aber ich habe natürlich ganz genau gewogen, weil ich wirklich nicht mehr Kilo mitnehmen wollte, als ich wirklich müssen, oder? Und da fordert uns der Text eigentlich auf, hey, passet auf, lasst euch ein bisschen beschweren, in dem, dass ihr einen Haufen Ballast mitnehmt, der euch nur am Laufen hindert, der euch nur beschweren tut, der euch nichts nützt, schlussendlich, sondern eigentlich, ja, euch höchstens ablenken tut von einem klaren Ziel, das ich euch gegeben habe. Vielleicht zurück zu unserem Kampf. Wir stehen im Kampf, weil es in dieser Welt zwei Reiche gibt. Und darum ist der Kampf unausweichlich. Ob uns das gefällt oder nicht, es gibt das Reich vom Mammon. Man sagt nicht, wegen nichts Geld regiert die Welt. Satan ist der Fürst von dieser Welt. Das ist die eine Seite. Und es gibt, nachdem Jesus gekommen ist, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und da gibt es so einen, wie zwei grosse Kreis, gibt eine Schnittmenge zwischen ihnen und dort sind wir im Moment noch drin. Wir sind noch nicht aus der Welt rausgenommen und wir sind noch nicht ganz im Neuen, sondern wir sind noch immer zwischen ihnen und dort ist der Kampf. Und da geht es ganz klar darum, dass wir dort klar Stellung bezieht tun. Und da redet unser Text davon, dass es eine sogenannte leicht umgarnende Sünde gibt. Es gibt gewisse Sachen, die sind auf den ersten Moment nicht dramatisch, aber sie haben das Potenzial, dass sie uns einfach umgarnen und letztendlich doch in unserer Bewegungsfreiheit einschränken und ja, dass wir am Schluss wie anstatt trainieren, hocken wir auf ein Punschnetz auf dem Stuhl. Das heisst in der Bibel an einem Ort, das ist aus einer Diskussion gewesen, ja, alles ist uns erlaubt. Aber es dient nicht alles zu unserem Besten. Alles ist uns erlaubt. Aber es dient nicht alles zu unserem Besten. Ja, bist du bereit, heute am Morgen genauer herzuschauen? Also nicht beim Nachbar. Dort haben wir etwa die sehr wache Augen, oder? Und sehen jedes Hörli, jede Suppe. Nein, nicht beim Nachbarn, sondern bei uns selber. Wir haben die Verantwortung für unser Leben, nicht für das vom Nachbarn. Ich möchte einfach zwei, drei Punkte erwähnen und es ist an jedem selber, sich für sich sich die Frage stellen, wie sieht es da bei mir aus? Wo habe ich vielleicht eben auch Ballast? Die erste Frage ist, was ist für mich das Wichtigste im Leben? Was hat den ersten Platz? Oder anders gesagt, wo ist dein Schatz? Denn dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das ist wie eine mathematische Gleichung. Und ich glaube, die ist so richtig wie das Schwergesetz. Dort, wo mein Schatz ist, dort wird automatisch mein Herz sein. Und darum ist es wichtig, zu schauen, ja, wo ist denn mein Schatz? Ist der einmal bei der Bekehrung, habe ich ganz klar gesagt, Herr, du bist das Zentrum. Ich habe sogar meiner Frau gesagt, echt, Jesus kommt noch vorher. Hat sich das im Laufe der Zeit geändert? Oder hat Jesus immer noch den ersten Platz in deinem Leben? Sein Reich, das ist ein weiterer Punkt. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Und dann gibt es eine ganz fantastische Zusage. So wird euch alles andere zufallen. Also Gott weiß, was wir brauchen. Aber auch da die Reihenfolge. Wenn wir ihn an die erste Stelle stellen, dann sorgt er für den Rest. Wenn wir ihn hinten anstellen, dann sind wir andauernd in der Sorge, dass es nicht reicht. Dass wir zu kurz kommen. Irgendjemand, es reicht einfach nie. Darum, uns zu lieb, stellen wir ihn an die erste Stelle. Und nachher ist ein anderer Punkt, ist deine Beziehung zum Heiland frei von Bitterkeit, Enttäuschung? Gibt es vielleicht Sachen, die du noch nie hast können loslassen und vergeben? Meine Lieben, ich tue da ein paar Sachen ansprechen, die umkämpft sind. Und ich weiß, von was ich rede, ganz persönlich. Es ist nicht immer einfach, loszulassen. Wenn man zum Beispiel ungerecht behandelt worden ist. Und doch, wenn ich es noch trage, nicht vergebe, dann belastet es mich. Es belastet mich. Ich spüre es mit jedem Schritt wie einen Rucksack, den ich trage. Wenn ich es Jesus abgebe und sage, Herr, du bist der Herr, du bist der Richter, nicht ich, dann entlastet es mich. Und es tut mich nicht blockieren und ja, ich bin frei. Es gibt nichts, wo zwischen die Liebe, das hast du gesagt am Anfang, gell? Das ist genial, aber es gibt Sachen, die wir selber können verursachen können. Dass unsere Beziehung zu Gott, eben, dass da Sachen zwischen innen sind, die uns nachher schlussendlich blockieren. Und das ist die leicht umgarnende Sünde. Vielleicht Sachen, die im ersten Moment, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber pass auf. Kommen wir zum Punkt 5. Also ich habe nur 10. Schaue auf Jesus, habe ich da geschrieben. Unser Leben ist zu vergleichen mit einem Marathon. Es ist kein Sprint. Es nützt nichts, wenn du über 100 Meter mal kurz unter 10 bist. Sondern es ist ein Marathon und am Schluss, wenn wir am Ziel ankommen. Und möglichst alle miteinander. Und in einem Marathon gibt es immer wieder Verpflegungsposten. Hey, das ist so genial, wenn jemand kurze Zeit mit der Schmidt springt, weißt du? Und da irgendein Fläschchen überhebt und nachher trinkst du es und rührst es weg und schlafst weiter, oder? Das ist schon noch cool. Und wir brauchen auch Leute, die uns zwischendurch gewisse Strecken mit uns laufen. Und nachher und uns einfach unterstützen. Ich glaube, der beste Coach, den wir haben, ist Jesus. Aber wir brauchen auch einander. Und ein guter Grund für die Gemeinde ist, dass wir da auch einander unterstützen. Dass wir da miteinander Leben teilen. Dass wir einander helfen, wenn der eine auf den Stümpen ist. Und sagen, komm, wir gehen zu viel miteinander. Und da gibt es da noch etwas anderes. Aufschauen auf Jesus, habe ich ja gesagt, ist der Titel. Und der Text sagt, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich und den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut sinken lasst. Die Aufforderung in diesem Vers soll uns helfen, Perspektiven wieder von uns wegzunehmen und auf Jesus aufzuschauen. Schaut, wenn wir nur noch uns um uns selber drehen, dann kommen wir in eine Mühle hinein und in eine Spirale, die dann meistens gegenüber geht. Wenn wir aber, wie der Vers sagt, schaut auf Jesus. Schaut, was er gemacht hat. Und er hat es freiwillig gemacht. Er hat sich, ich meine, einfach als der Schöpfer der Welt, hat er sich anspucken lassen. Ausgeißeln lassen. Miserabel behandeln. Und hat nicht umgegeben. Bis am Schluss. Denk an seine Schwierigkeiten und die er durchlitten hat. Und eben nicht einfach anonym, sondern für dich, für mich, für uns alle. Je grösser das Jesus in unseren Herzen wird, desto kleiner werden unsere Probleme. Und umgekehrt. Je kleiner das Jesus in unserem Herz wird, desto grösser werden unsere Probleme. Und oftmals haben wir das Gefühl, wir stehen vor einem Berg, oder? Und sehen überhaupt nicht mehr durch, weil wir so einen kleinen Gott haben. Aber der Vers fordert uns auf, schaut, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er will diese neue Perspektive, eine neue Optik schenken. Und schaut, wir brauchen es etwa die. Und wir alle. Die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später. Der letzte Punkt. Stärkt die müden Hände. Ich lese wieder den Text. Darum stärkt die müden Hände und die zitternden Knie. Und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Hände dürfen sich nicht auch noch verrenken, sondern sollen wieder heil werden. Also zuerst einmal, der Text kennt die Situation, dass es müde Hände gibt und dass es zittrige Knie gibt. Aber dann sagt er auch, was man damit machen kann und wie man wieder zu Kraft kommt. Und die Punkte, die ich probiert habe aufzuzählen, die soll in diese Richtung lenken. Dort hat es jetzt eine klare Aufforderung. Lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Macht sichere Schritte, sagt der Luther. Und die Worte zeigen, dass man nicht einfach passiv bleiben, sondern dass man auch einen gewissen Anteil selber können tun. Es braucht Schritt in die Richtung. Es braucht vielleicht, und vielleicht ist heute der Moment, wo du wieder eine ganz klare Entscheidung neu triffst. Jawohl. Dennoch, egal was war, ich halte an dir fest. Und ich will mit dir den Weg gehen. Petrus sagt einmal, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Schritt in die falsche Richtung wäre, zum Beispiel Rückzug aus der Gemeinde. Und auch dort lesen wir im Hebräerbrief im 10. Kapitel. Und da merken wir, es gibt eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne. Und schaut, heute ist einfach die Versuchung vielleicht noch grösser und einfacher. Man kann ja alles abladen. Man kann daheim die Hände unter, die Füße oben am Googlen oder das Predigten abladen. Und ihr findet bei sich, bin ich sicher, Predigten besser als ich kann predigen. Aber trotzdem fehlt Gemeinschaft, es fehlt das Miteinander unterwegs sein, das kannst du nicht ergänzen. Und das ist ein Unsinn und es wäre ein Irrweg, wenn man denkt, ja einfach, ja okay, also was sollen wir die anderen? Komm, schwamm drüber, ich sage ja nicht Jesus ab, aber ich gehe einfach meinen eigenen Weg. Privatchristentum könnte man das nennen. Nach dem Text, den ich gelesen habe, ist der Gedanke nicht neu. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben und wie einige es sich angewöhnt haben. Es gibt auch noch etwas so wie eine innere Kündigung, wo man zwar noch dabei ist, aber innerlich einfach ein Stück abgehängt hat. Es ist wie wenn der Faden gerissen wäre und es kann passieren. Und wenn es passiert ist, dann nimm das ernst und eben mach nicht Rücksicht, sondern such dir Hilfe. Ein Seelsorger, jemand, wo du mal die Sachen kannst anvertrauen, ausbreiten. Und das wäre so eine Entscheidung, dass die wankenden Knie, dass die wird gestärkt werden. Sondern dass sie nicht noch sich verrenken, indem man in die falsche Richtung geht. Ich möchte mit einem Vers abschließen aus dem Psalm 73, der Vers 22, wo auch der Psalmist einen Haufen Probleme gesehen hat und sich verglichen hat. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Und dann sagt er aber am Schluss, dennoch, das Wort ist genial. Dennoch, egal was war, dennoch bleibe ich stets an dir. Das wäre so eine klare Entscheidung von heute Morgen. Egal was war, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Amen. Ja, ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Dein Wort, das uns Mut machen will, klare Entscheidungen zu treffen. Ja, Herr, ich entscheide mich heute wieder ganz klar, den Weg mit dir zu gehen. Du sollst an der ersten Stelle stehen. Du sollst das A und O sein, du sollst meine Bestimmung sein. Komm du, Herr, und vergib du auch, wo ich vielleicht vom Weg abgewichen bin. Danke, Herr, dass wir immer wieder zurückkommen dürfen und dass du uns mit diesem Text ermutigst. Unser Weg zu unserer himmlischen Berufung mit dir zu gehen. Ich lobe und preise deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen.